NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juli 1212. Die Schlacht bei Las Navas de Tolosa.
Kaum ein reicher Mann, der noch fähig war, eine Waffe zu tragen, blieb in seiner Heimat. Die Edelleute und ihre Söhne aus ganz Kastilien, Aragon und Navarra nahmen an der Schlacht teil. Bis heute rühmen sich die Adligen damit, dass ihre Vorfahren dabei waren. Die Erinnerung an diese Schlacht hielten sie auf ihren Schilden fest.
So berichtet es eine spanische Chronik des 16. Jahrhunderts, etwa 100 Jahre nach dem Ende der Reconquista, der christlichen Rückeroberung des islamischen Spanien. Noch heute besteht das Wappen der Region Navarra im Norden Spaniens aus einer goldenen Kette auf rotem Grund. Nach der traditionellen Überlieferung geht diese Symbolik auf die Schlacht von Las Navas de Tolosa im Jahr 1212 zurück, als der Legende nach König Sancho VII. Die Ketten durchbrochen haben soll, welche das Lager der Mauren sicherten. Die Navarra-Kette ist Teil des Wappens der spanischen Krone geworden und prangt damit auch auf den Trikots der Fußballnationalmannschaft. Ob den Stars des spanischen Teams bewusst ist, dass sie die Erinnerung an die berühmteste Schlacht der Reconquista auf der Brust tragen, darf bezweifelt werden. Aber in der Region Navarra im Norden des Landes lernt man das heute noch in der Schule. Dort hält man die Erinnerung wach.
Sancho fuerte, Sancho fuerte, Sancho fuerte, si viviera.
Sancho der Starke, wäre er noch am Leben, er würde die Leute von Navarra einen, um die Ketten zu brechen. Jetzt gibt es keine Mauren mehr, die unsere Grenzen angreifen. Jetzt heißen sie Christen und sie tragen Zylinder.
Navarra liegt in Ketten, heißt dieses Lied des navarresischen Liedermachers Fermín Valencia, welches einen der Helden von Las Navas de Tolosa rühmt. Das ist natürlich moderne, antibürgerliche Folklore, doch zeigt es, wie tief verwurzelt dort die kollektive Erinnerung an die Reconquista ist. Die Geschichte der Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die christlichen Königreiche ist fast so alt wie die Geschichte ihrer Eroberung durch die Muslime. Im Jahr 711 setzten die Araber bei Gibraltar über. 20 Jahre später wurden sie bei Tours und Poitiers in Frankreich von Karl Martel besiegt, ihr Vormarsch nach Mitteleuropa gestoppt. Zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung der islamischen Herrschaft über Spanien begann bereits die langsame Schrumpfung. Zunächst aber errichteten die Emire und Kalifen von Córdoba im 8. Jahrhundert einen stabilen islamischen Staat, der etwa zwei Drittel der iberischen Halbinsel umfasste, Al-Andalus.
Das war die Zeit der größten Machtentfaltung des Islam auf spanischem Boden, auch eine Zeit einer großen wirtschaftlichen Blüte. Das 10. Jahrhundert ist die Zeit, in der die Könige und Botschafter sich die Klinke in die Hand gaben in Córdoba und dem Kalifen huldigten.
Professor Georg Bossong ist Romanist an der Universität Zürich und Experte für das islamische Spanien.
Córdoba war die größte Stadt in Westeuropa. Es gab friedliches Zusammenleben auf der tagtäglichen Ebene, sowohl zwischen den Muslimen und den Christen, als auch zwischen den Muslimen und den Juden. Die Juden konnten sich weitaus besser entfalten als je zuvor. Auf jeden Fall weitaus besser als im christlichen Spanien unter den Westgoten.
Im 11. Jahrhundert ging das Kalifat von Córdoba unter. Nach einer Palastrevolte herrschte Bürgerkrieg unter den muslimischen Arabern und Berbern. Das islamische Spanien zerfiel in Dutzende kleine Königreiche.
Damit war die politische Macht des Islam auf spanischem Boden entscheidend geschwächt. Man kann fast sagen, gebrochen. Und die Christen wurden dann immer stärker.
Die arabischen Kleinkönige riefen nach Hilfe aus Nordafrika. Mit den Almoraviden und später den Almohaden kamen Berberdynastien nach Spanien. Sie brachten einen strengen Islam aus dem Maghreb mit. Für die Nichtmuslime in Al-Andalus brachen schwere Zeiten an. Der bekannte jüdische Gelehrte Maimonides floh vor den Almohaden, freilich nicht nach Norden zu den christlichen Herrschern, sondern ins islamische Kernland, nach Kairo. Dort lebten Juden in Sicherheit und intellektueller Freiheit. Aber auch der berühmte arabische Philosoph Ibn Rushd aus Córdoba, bei uns bekannt als Averroes, war den Almohaden nicht gläubig genug. Er musste nach Marokko gehen. Trotz des Widerstandes der Berber-Kalifen war die christliche Rückeroberung nicht aufzuhalten.
Die Reconquista befand sich eigentlich seit dem 12. Jahrhundert in einer Hochphase.
Professor Klaus Herbers ist Mittelalterhistoriker von der Universität Erlangen.
Ein wichtiger Durchbruch dieser Rückeroberung war sicherlich Ende des 11. Jahrhunderts geschehen, als die Stadt Toledo 1085 wieder christlich wurde. Ein symbolischer Sieg errungen worden war, weil die alte Metropole, die alte wichtige Stadt des Westgotenreiches nun wieder unter christlicher Herrschaft stand.
In Toledo entwickelte sich ein lebendiges Gelehrtenwesen. Im 12. Jahrhundert wurden hier die griechischen Klassiker von Platon bis Aristoteles aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt. Den letzten großen Rückschlag mussten die christlichen Könige 1195 bei Alarcos in Südkastilien hinnehmen.
Diese Niederlage wird in der Regel darauf zurückgeführt, dass diese Königreiche untereinander zerstritten waren und die Konkurrenz unter den Königreichen dazu geführt hat, dass man nicht einig gegen die überlegenen muslimischen Truppen zu Felde gezogen ist.
Die Auseinandersetzungen nahmen immer mehr die Züge eines echten Religionskrieges an. Die Almohaden nannten den Kampf gegen die nordspanischen Widersacher einen heiligen Krieg, Dschihad. Und auf christlicher Seite wurde der Kreuzzugsgedanke auf die Iberische Halbinsel übertragen, denn Jerusalem und das Heilige Land waren für Kreuzritter aus Nordeuropa schwer erreichbare Ziele.
Man kann das sehen an einzelnen Eroberungsschlachten im 12. Jahrhundert beispielsweise, wenn Kreuzfahrer aus den Niederlanden, vom Niederrhein oder auch aus England 1147 Lissabon erobern, dann werden sie im Grunde in diesem Kreuzzugsgeist tätig, wenn ihnen unterwegs in Porto beispielsweise gesagt wird, was wollt ihr bis ins Heilige Land reisen? Wir können doch hier vor der Haustür helfen, die Muslime zu bekämpfen.
Der Papst drängte die nordspanischen Könige zur Einigung gegen den Islam. Schließlich kam das Bündnis der über Jahrhunderte zerstrittenen Könige von Kastilien, Navarra, Aragon und Portugal zustande. Im Frühjahr des Jahres 1212 rüstete man sich zum Kampf. In Toledo hielt König Alfons VIII. Von Kastilien eine Ansprache an die verbündeten Kreuzritter aus Frankreich. So berichtet es seine spanische Chronik.
Er predigte ihnen im Sinne der Kirche Christi und der gesamten Christenheit. Er sagte ihnen, dass im Christentum und in der Kirche alle vereint seien und die erlittene Katastrophe von Alarcos alle Christen angehe und dass ihre Genugtuung und ihre Rache für die ganze Christenheit und für die heilige Kirche ihnen zur Ehre gereichen würden.
Am 16. Juli 1212, heute vor 800 Jahren, trafen das christliche und das muslimische Heer aufeinander. Der Schauplatz der Schlacht bei Las Navas de Tolosa waren die Höhenzüge zwischen den heutigen Städten Ciudad Real und Jaén, 300 Kilometer südlich von Madrid. Über die Truppenstärken machen die arabischen und lateinischen Quellen ganz unterschiedliche Angaben, von ein paar Tausend bis ein paar Hunderttausend auf beiden Seiten. Der Erzbischof von Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, war einer der Befehlshaber der Spanier und gleichzeitig der wichtigste Chronist der Schlacht.
Die Sarazenen errichteten auf dem Gipfel eine Feldschanze aus Palisaden. Dort hielt sich auch der Kalif auf, sein Schwert griffbereit. Bekleidet mit dem schwarzen Umhang seiner Vorgänger, in der Hand das Buch der verdammten Sekte Mahomas, das Alkoran genannt wird.
Mit der Moral des muslimischen Heeres war es offenbar nicht sehr weit her, wie ein arabischer Geschichtsschreiber anmerkt.
Sie zogen missmutig in die Schlacht. Und ich konnte in Erfahrung bringen, dass sie weder die Schwerter ziehen, noch die Lanzen vorbereiten oder überhaupt Stellung in der Schlacht beziehen würden, sondern dass sie mit Vorsatz fliehen würden beim ersten Angriff der Christen.
Diese Einstellung bestätigt auch der spanische Befehlshaber.
Der Kalif hatte seine Kräfte auf den Bergen zusammengezogen und von dort beobachtete er das christliche Heer. Er hatte keine Absicht, den Kampf zu suchen, weil er die ausländischen Kräfte fürchtete.
Ein paar Stunden war die Schlacht ausgeglichen, doch dann bekamen die Christen langsam ein Übergewicht und durchbrachen die feindlichen Linien. Auf ihrer hastigen, ungeordneten Flucht wurden die Muslime niedergemetzelt. Die Spanier hatten den Befehl ausgegeben, keine Gefangenen zu machen.
Es gab so viele Tote, dass man vor lauter Leichen nicht vorwärts konnte.
Über die Zahl der gefallenen Soldaten gehen die Angaben weit auseinander. Klar ist, auf Seiten der Muslime gab es sehr viele Opfer, auf Seiten der Christen eher wenige. Den Spaniern fiel auch die Standarte des Kalifen in die Hände, die heute in einem Klostermuseum in Burgos ausgestellt ist.
Nachdem König Alfons, Gott verfluche ihn, und seine Helfershelfer sich am Geld und Gut der Muslime bereichert hatten, brachen sie vom Schlachtort auf. Der Emir aber kehrte nach Nordafrika zurück, sammelte Truppen in großer Zahl und scheute keinen Aufwand, nur dass der Tod seine Pläne durchkreuzte. Hernach betrat bis zum Ende der Dynastie kein Almohade mehr spanischen Boden.
Die Christen dagegen feierten nach diesem großen Sieg noch auf dem Schlachtfeld einen Gottesdienst. Danach stockte die Reconquista allerdings kurzzeitig. Wie der Kalif An-Nasir starben binnen 2 Jahren nach der Schlacht auch die siegreichen Könige Peter II. Von Aragon und Alfons VIII. Von Kastilien. Doch langfristig war der Sieg bei Las Navas de Tolosa eine entscheidende Wegmarke der spanischen Geschichte.
Nach 1212 kommt es dann in den folgenden Jahren zu weiteren großen Erfolgen, die dazu führen, dass in der Mitte des Jahrhunderts dann eigentlich nur noch ein ganz kleiner Teil der Iberischen Halbinsel, das Königreich Granada, muslimisch beherrscht ist.
Klaus Herbers, Spanienhistoriker aus Erlangen.
Vor dem Hintergrund, dass das die erste wichtige Schlacht ist, vieler weiterer Schlachten, die vom Territorium her einen großen Gewinn für die christlichen Königreiche bedeuteten, kann man durchaus von einem Wendepunkt der Geschichte der Reconquista sprechen.
1236 fiel Córdoba, 1248 Sevilla. In nicht einmal einem halben Jahrhundert war das alte islamische Al-Andalus zusammengeschrumpft zu dem kleinen Emirat von Granada, ganz im Süden der Iberischen Halbinsel. Diese Herrschaft der Nasriden-Dynastie, die sich Kastilien in einem Vertrag formell unterwarf, sollte sich allerdings noch weitere 250 Jahre halten. Islamische Künste, Natur- und Geisteswissenschaften erfuhren eine letzte Blüte auf spanischem Boden. Der Fall von Granada im Jahr 1492 markiert den Abschluss der Reconquista.
Da gab es zunächst die Politik, man möchte die islamische Bevölkerung dieses restlichen Reiches Granada zum christlichen Glauben bekehren. Entweder Auswanderung, das hieß damals in der Regel Nordafrika, Marokko hat ungeheuer viel dieser Leute aufgenommen, oder Konversion.
Nicht nur die Geschichte des Islams in Spanien fand mit der Reconquista ein Ende, auch das Judentum auf der Iberischen Halbinsel ging unter. Die Juden wurden von den katholischen Königen systematisch vertrieben. Viele fanden eine neue Heimat in islamischen Städten wie Fes, Kairo oder Istanbul.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Mayer an die Schlacht bei Las Navas de Tolosa, die heute vor 800 Jahren stattfand. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.